Ich möchte heute Morgen mein Leben mit einer Schiffsreise vergleichen. Das Leben gleicht nicht einer gemütlichen Kreuzfahrt. Es ist mehr eine Schiffsfahrt, die im Sturm innen ist, auf und ab geht. Und ich habe schon diverse Schiffbrüche erlebt. Also ein Schiffbruch war zum Beispiel, als ich in der Lehre an die Berufsmittelschule gehen wollte, habe ich die Aufnahmeprüfung nicht bestanden. Und zwar wegen Französisch, ich war einfach zu gut. Ein anderer Schiffbruch war, ich habe meine Frau, also damals noch nicht verheiratet, ABS demonstriert. Also das Anti-Blockiersystem beim Auto war damals ganz neu. Und ich hatte so ein Auto mit ABS, schneebedeckte Fahrbahn. Und dann bremst, und dann macht es und ich mache ein bisschen so. Und in dem Moment macht es schupp und trüllt mich auf der Autobahn. Und ich presche in die Leitplanken rein. Vierstelliger Schaden und ein erschüttertes Vertrauen von einer jungen Frau. Sie haben mich gleich geheiratet, ich bin froh darum. Ich weiss nicht, wie dein Leben aussieht. Ist dein Leben mehr so eine Kreuzfahrt oder gehst du durch Wellentäler, auf und ab? Stürmische Zeiten, Situationen, die Angst machen. Vielleicht hast du auch schon Schiffsbruch erlebt. Wie gehen wir mit diesen Sachen um? Ich glaube, die Frage ist weniger, ob wir jemals irgendwie stürmische Zeiten und Krisenzeiten erleben. Die Frage ist vielmehr, was machen wir in diesen schwierigen Zeiten? Wie gehen wir mit diesen schwierigen Zeiten um? Nun, auch in Paulus, wir sind ja in der Apostelgeschichte-Reihe, bloß den heftigen Wind entgegen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Schiffbruch erlitten, Segen erlebt. Seit 2 Jahren ist der Paulus im Gefängnis, in Caesarea. Er hat sich auf den Kaiser berufen und er kommt durch das nach Rom. Caesarea ist da unten und seine Reise geht dann über Umweg bis nach Rom. So weit können wir heute noch nicht, aber das ist das Ziel von Paulus. Und ich lese mal den Vers 4 vor. Und möchte einfach ein bisschen aufzeigen, wie der Paulus die ganze Schiffsreise erlebt hat, wie es zu dem Schiffbruch gekommen ist. Und du auch ein paar Sachen daraus schließen. Da heißt es in Vers 4 im Kapitel 27, wieder auf See zwang uns ein heftiger Gegenwind, im Schutz der Küste von Zypern weiter zu segeln. Wenn wir so eine schwierige Situation erleben, Gegenwind erleben, dann ist das immer schwierig. Das können manchmal Menschen sein, die Gegenwind geben. Das können Umstände sein, die wir als Gegenwind erleben. Und das ist einfach in der Regel unangenehm. Es bläst uns einen steifen Wind entgegen. Und im Vers 7 lesen wir dann weiter. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt. Und als wir schließlich mit großer Mühe bis auf die Anhöhe von Knidos gekommen waren, gelang es uns wegen des starken Windes nicht dort anzulegen. Stattdessen nahmen wir Kurs auf Kreta, steuerten Kap Salmone vorbei und segelten auf der dem Wind abgekehrten Ostseite an der Insel entlang. Bei so heftigem Gegenwind kommst du nicht richtig voran im Leben. Hast du das auch schon erlebt? Es ist wie so ein Treten an Ort. Du willst weiterkommen, du willst dich entwickeln, du willst etwas erreichen. Und mit Gegenwind kommst du einfach nicht voran, vor allem wenn es heftig ist. Du kannst ja kreuzen beim Gegenwind, das geht beim Segeln. Aber wenn es zu heftig ist, dann kommst du nicht voran, dann geht das nicht. In Vers 9 lesen wir dann, inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Das ist auch so eine negative Erscheinung, oder? Wenn wir Gegenwind haben, wenn wir Krise haben, dann geht viel Zeit ins Land, wo wir eigentlich ja nicht haben. Oder wer hat heute noch Zeit? Das haben wir eigentlich nicht. Und jetzt hast du noch Zeitverlust durch den Gegenwind. Und je nachdem werden wir dann ungeduldig. Wir haben nicht Geduld, den Wind auszuhalten, bis der Sturm vorbei ist. Und oft tun wir dann noch pressieren, etwas durchzwängen, was die Situation meistens verschlimmert. Zudem lesen wir etwas im Vers 10 bis 12. Da sagt der Paulus: Männer, sagte er, ich sehe große Gefahr auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus gesagt hatte. Und der Hafen von Kaloi, Limenes, zum Überwintern war wenig geeignet, sprachen sie fast alle die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis Phönizien zu kommen, einem ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man den Winter über bleiben. In der Ungeduld, in der schwierigen Situation harren wir nicht gern lang aus. Und das manövriert die ganze Mannschaft jetzt noch in einer tieferen Krise. Und dann kommt noch die Masse dazu, oder? Die Masse sagt, da ist es nicht gut zum Aushalten. Komm, wir gehen weiter. Und dann kann der Paulus lang sagen, hey, das ist gefährlich, das kommt nicht gut, mach es nicht. Fast die gesamte Mannschaft sprach sich dafür aus, in See zu stechen. Und die Warnung von Paulus war in den Wind geschlagen. Ich meine, er ist nur Zeltmacher. Das andere sind Spezialisten von der Nautik, von der Schifffahrt. Denen müssen wir doch vertrauen, oder? Der Paulus, der von Gott etwas geschenkt gekriegt hat, es ist gefährlich, bleibe da, geh nicht weiter. Das Wort Gottes wird in den Wind geschlagen. Mehrheit hat nicht immer recht. Ich glaube, es ist unklug, auf die Masse zu vertrauen, anstatt auf Gottes Wort. Und wie oft erleben wir das, oder? In unserer Demokratie, in der Schweiz. Vor einigen Jahren haben wir abgestimmt über Abtreibung. Und die Masse hat entschieden, Abtreibung zu legalisieren. Und viele Entscheide sind getroffen worden. Durch die Masse. Und wir Christen, wir sitzen im gleichen Boot. Wir können dem nicht ausweichen. Und wir müssen die Konsequenzen daraus einfach ein Stück weit mittragen. Hebammen, die gezwungen werden, zur Abtreibung mitzumachen. Und so weiter. In Vers 13 lesen wir: Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sah sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Es ist interessant, jetzt ist ein bisschen Wind gekommen und jetzt haben wir das Gefühl gehabt, das ist super. Wir haben ein gutes Gefühl gehabt, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich möchte dich einladen, hab Geduld, auf Gottes Wort zu hören und nicht einfach zu denken, ja, jetzt habe ich gerade ein gutes Gefühl, jetzt könnte es richtig sein. Ich finde Gefühle etwas Wunderbares, etwas Schönes. Die müssen wir wahrnehmen, die müssen wir achten und wertschätzen. Aber sich leiten lassen von Gefühlen, finde ich höchst problematisch. Meine Gefühle gehen auf und ab. Und wenn ich nach meinen Gefühlen ging, würde ich mal so laufen und mal so laufen und mal vorne laufen und wieder hinten laufen. Ich muss mich ganz bewusst auf das Wort Gottes stützen, auf seine Verheißungen, auf seine Zusagen, was er sagt. Und dann ist es gleich, wenn ich mich gerade fühle. Dann gehe ich mit Gott vorwärts. Vielleicht zögere ich manchmal beim Vorwärtsgehen, weil meine Gefühle mich bremsen. Aber ich möchte mit Gott den Weg gehen, nicht mich von meinen Gefühlen hin und her treiben lassen. Suche immer wieder Rot im Wort Gottes, bei Menschen, die das Wort Gottes kennen. Und lass dich vom Wort Gottes leiten. Es ist nicht lange gut gegangen, nachdem sie sich entschieden haben, mit dem Südwind einzusteigen. In Vers 14, 15 lesen wir: Doch es dauerte nicht lange, da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über sie herein, der gefürchtete Nordost. Jetzt ist das Gefühl ziemlich schnell anders gewesen. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Eine Krise, die so gross wird, dass du dich einfach nur noch treiben lassen. Du hast keine Kraft mehr. Du hast keine Möglichkeit, diesen Widerstand zu widerstehen. Der Druck ist so gross, dass es einfach nur noch auf und ab geht und du eigentlich seekrank wirst. Es wird der Spei übel. Und das merkst du physisch. Es wird wirklich schlecht, es schlägt dir auf den Magen. Du kannst nicht mehr schlafen und so weiter. Du läufst grün an im Gesicht. Die Leute sehen es schon von weitem an, es geht dir nicht gut. Ich hatte mal Gelegenheit, Hochseefischen in England, im Meer. Und ich wusste, ich bin nicht so stabil. Ich habe mir eine Tablette reingeworfen, dass es nicht schlecht wird. Und dann stehst du mit deinen Fischrötten an der Reling und dann macht das wirklich so. Und dann habe ich den Kapitän gesehen von dem kleinen Bötli, ein Pack Pommeschips essen. Und ich dachte, ja, ich habe Bananen mitgenommen. Ich brauche um 10 Uhr meine Bananen. Ich stamme mich auch vom Aff ab. Und habe die Bananen gegessen. Aber das ist nicht lange gut gegangen. Ich habe noch nicht mehr gefischt, sondern Fisch gefüttert. Und da glaubst du nicht, was nebst den Bananen alles rauskommen kann. Die Säfte und ich weiss nicht, also das ist wirklich... Und dann fischst du wirklich nicht mehr. Dann sitzt du irgendwann mit deinem Boot und probierst auf den Horizont zu schauen und wartest einfach, bis das vorbei ist. Ich war mit meinen Jungs da, wir haben zuerst einen ganzen Tag gegangen und ich habe gedacht, komm, wir gehen nur mal einen halben Tag. Und ich sage, ich bin Gott so dankbar gewesen, dass wir nur einen halben Tag gegangen sind. Das ist wirklich nicht lustig. Wer schon mal Seekrankheit erlebt hat, es ist nicht lustig. Und wenn du dich nur noch treiben lässt, dann bist du so auf dem Weg vom Burnout. Du bist auf dem Weg zur Depression, du hast keine Kraft mehr, es ist einfach nur noch dunkel und leer. Vers 18 bis 20 lesen wir. Weil uns der Sturm weiterhin mit unserer unverminderten Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, was wir Depression oder Burnout nennen. Du wirfst deine Werte über Bord, deine Glaubensüberzeugungen, du verletzt Menschen mit dem, was du sagst und machst, du ziehst dich zurück. Und du gibst alle Hoffnung auf. Es ist einfach nur noch dunkel. Du hast keine Orientierung mehr. Jegliche Hoffnung auf Rettung ist verloren. Das Licht am Ende vom Tunnel, das gibt es nicht mehr für dich. Du siehst es nicht mehr. Ganz schwierig. Krise im Quadrat. Und Hoffnungslosigkeit macht sich dort breit, wo wir vergessen, dass Gott auch in diesen Situationen alles unter Kontrolle hat. Auch in diesen Situationen hat Gott alles unter Kontrolle. Und interessant, hat ein Gefangener Mut gehabt. Und er sagt im Vers 22, der Paulus: Lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Das ist spannend. Wie kann der Paulus so etwas sagen? Habt Mut. Woher nimmt er die Hoffnung? Und wir lesen davon im Vers 23 bis 25. Letzte Nacht trat ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte: Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott. Der Grund der Hoffnung von Paulus war, er hat Gott vertraut. Und der Gott hat zu ihm geredet. Er hat einen Engel geschickt. Und der Engel hat ihm gesagt, hey, du musst vor den Kaiser. Das ist das erklärte Ziel und du wirst dort ankommen. Und weil du dorthin musst, schenke ich dir alle Leben auf dem Schiff. Fantastisch. Verstehen wir, warum ich sage, das Wort Gottes mit seinen Verheißungen ist so wichtig? Vielleicht hast du keine Erscheinung von einem Engel, aber du hast sein Wort, die Bibel. Mit ganz vielen Verheißungen, die dir sagen, du wirst ans Ziel kommen. Ich sorge dafür. Es kann dich nicht trennen von mir. Es sei denn, du willst nicht mehr. Aber weder Hölle, Tod noch Teufel, irgendetwas, es kann dich nicht trennen, auch der Tod nicht. Du wirst ans Ziel kommen. Interessant ist, dass ihm der Engel das nicht schon vor 14 Tagen gesagt hat. Im Paulus. Er hat 14 Tage durch die Krise durch müssen. Und vielleicht war er auch sehr krank, ich weiß es nicht. 14 Tage durch die Krise durch und dann gibt ihm Gott die Verheißung, die Zusage. Vielleicht poppt ihr uns einen Gedanken in einem Bibelvers auf, den wir mal auswendig gelernt haben. Oder wir stoßen im Lesen von der Bibel auf etwas, das uns wieder Mut gibt, das uns Hoffnung gibt. In so Krisenzeiten wird unser Glauben auf die Probe gestellt. Und wenn es 17 Jahre ist, Sandra, 17 Jahre ist gesagt, gell? 19, Entschuldigung, hätte ich nicht wollen. 19 Jahre. Glauben auf der Probe. Und du hast gesagt, du hast nicht abgeschworen, dem Glauben. Das sind für mich wahre Glaubenshelden, die trotz Zweifel vertrauen und glauben. Ich sage darum bei der Predigt Schiffbruch erlitten und Segen erlebt. Sie verlieren alles. Bis und mit dem Schiff. Aber das Leben wird ihnen geschenkt. 276 Menschen erleiden Schiffbruch und werden doch gesegnet durch die hoffnungsvolle Botschaft von Paulus. Mein Gott, dem ich vertraue, hat mir gesagt. Ich glaube, das hat ihnen ganz viel zum Nachdenken gegeben. Spätestens im Nachhinein, wo es wirklich so gekommen ist. Als Nachfolger von Jesus spielst du eine ganz wichtige Rolle an dem Ort, wo du lebst, wo du schaffst, wo du bist. Du bist ein Hoffnungsträger, weil du auf Gott vertraust. Zugehen, mit Jesus unterwegs zu sein, verschont uns nicht vor Stürmen, vor Schiffbruch. Auch unser Glaube wird auf Probe gestellt. Und wir lesen noch den restlichen Vers mit ein bisschen Auslassungen. Vers 27 bis 44. Dort heißt es, so kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben. Jetzt packte sie die Angst, wir könnten irgendwo vor der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten sich sehnlichst den Tag herbei. Insgesamt fanden sich 276 Personen an Bord. Das Schiff geriet auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen am Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Wegen einem Mensch, Der Paulus, sind alle gerettet worden. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Ja, jetzt ruft die Krise weitere Ängste hervor. Hey? Angst, auf einer Sandbank aufzulaufen, das passiert ja tatsächlich. Was machen wir, damit wir nicht Hoffnung verlieren in diesen schwierigen Situationen, in diesen Krisensituationen? Sie werfen vier Anker aus. Und ich habe euch so vier Anker mitgebracht, die ich ganz gut finde, die wir in einer Krise können auswerfen können, um die finstere Situation zu ertragen, um das Schwierige auszuhalten. Wir wünschen uns immer, dass die Krise sofort und schneller weggehen, oder? Dann beten wir und dann passiert vielleicht nichts. Was machen wir, wenn wir aushalten müssen, ausharren? Im Hebräerbrief, Kapitel 6, ist die Rede davon, dass unsere Hoffnung wie ein Anker ist ins Heiligtum hinein. Und Jesus ist uns vorangegangen. Ich lese mal aus Hebräer 6, Vers 19 und 20. Sie, die Hoffnung, ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein Hohepriester von derselben priestlichen Ordnung wie Melchisedek. Jetzt, worin besteht die Hoffnung? Ich sage mal zuerst, Gott ist dabei. Gott ist dabei, auch in dieser schwierigen Situation. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir in so einer schwierigen Situation sind, haben wir dann das Gefühl, dass Gott dabei ist? Also mein Gefühl sagt mir dann etwas anderes. Und das höre ich in der Seelsorge. Menschen, die zu mir kommen, die dann sagen, du, ich sehe Gott nie mehr. Ich spüre ihn nicht. Und dann müssen wir Psalm 23, Vers 4 zum Beispiel lesen. Selbst wenn ihr durch ein finsteres Tal gehen müsst, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Gott sagt in seinem Wort, ich bin dabei. Egal, durch was für ein Wellental du gerade durchgehst. Gott ist dabei. Egal, ob du das merkst, spürst, ob du irgendein Zeichen von Hoffnung siehst, Gott ist dabei. Gott ist auch in der Krise dabei. Manchmal noch viel mehr als so in unserem alltäglichen, gemütlichen Leben. Ein zweiter Anker, den ich glaube, der wichtig ist, ist, dass Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Ich lese euch vor aus Hebräer 6, Vers 18. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Gott lügt nicht. Gott hat einen Plan für unser Leben. Wir finden den Plan hier innen. Er möchte uns sicher in seine Herrlichkeit führen. Und Gott lügt nicht. Genauso wie der Paulus in Rom angekommen ist, dürfen wir uns auf seine Verheißungen, auf Gottes Wort stützen und vertrauen, dass wir mit Gott ans Ziel kommen. Weil Gott lügt nicht. Er verspricht uns nicht etwas, was er nicht am Schluss einhaltet und einlösen wird. Der dritte Anker ist, Gott ist treu. Wieder Hebräer 6, Vers 12 und 13. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid, den er bei sich selbst schwor, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Es ist darum so wichtig, Gottes Verheißungen zu kennen, weil wir ja wissen müssen, was er verzeiht und uns gibt. Und Gott ist treu. Er wird zu seinem Wort stehen. Und er hat uns Glaubensvorgänger gegeben, wie einen Abraham zum Beispiel. Und Gott ist mit dem Abraham ans Ziel gekommen. Und Gott ist mit dem Paulus ans Ziel gekommen, der ist in Rom gelandet. Ein vierter Anker noch, Gott kann. Hebräer 6, nochmal Vers 15. Und Abraham, der unbeirrt war, auf die Erfüllung wartete, der hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Er hat ihn im hohen Alter, das mit Kinderkrieg ist schon lange vorbei gewesen, noch ein Kind geschenkt. Gott kann das Unmögliche wahrmachen. Gott kann. Die Geschichte von Paulus und seinen 275 Mitreisenden haben zwar die Ladung verloren, sie haben die Schiffsausrüstung verloren, sie haben ihr Schiff verloren, aber sie sind am Ende gerettet gewesen. Am Ende sind sie unversehrt am Ufer gewesen. Und so kann das auch bei uns sein. Mit Jesus kannst du durchaus Verlust erleiden, Schwieriges erleben, durch ganz tiefe Krisen und Nöte durchgehen. Aber auch in der Krise ist Gott dabei. Lügt er nicht, ist er treu und er kann. Am Ende ist nicht Hoffnungslosigkeit und der Tod, sondern Jesus Christus, der auf uns wartet. Das ist doch unsere Hoffnung. Die Bibel sagt, dass uns keine Krisen und keine Macht von der Welt von Gott trennen können. Darum halten wir fest, auch in schwierigen Situationen, auch in Krisensituationen. Und geben wir das weiter, was wir da drin auch erleben. An andere Menschen, als Hoffnung. Ganz nach unserem Gemeindemotto, Gottes Liebe erfahren und von dem, was wir empfangen haben, wieder weiterschenken. Ich möchte beten und dann soll Gelegenheit sein für Fragen, für Ergänzungen oder auch für Erlebnisse, die wir mit Gott gemacht haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch in unseren Krisen dabei ist. Und wir sehen, wie das beim Paulus war, der Schiffbruch, wo du gewarnt hast, wo du den Paulus ermutigt hast, Zusagen gemacht hast. Und gleich ist der Schiffbruch nicht verhindert worden. Es ist ganz tief abgegangen. Es ist um Haaresbreite wäre schief gegangen. Aber du hast sie gerettet. Und danke, dass du ein Gott bist, der auch in unserem Leben ist. Auch in den Krisen, in den schwierigen Zeiten. Und dass wir in diesen Zeiten Hoffnung haben. Hoffnung, weil du uns versprochen hast, bei uns zu sein. Weil du uns zugesagt hast, du lügst uns nicht an. Weil du uns treu bist. Und weil du jede Situation wenden kannst. So wie du das möchtest. Danke vielmals, dürfen wir so einen Gott haben. Dürfen wir dich einfach darin auch loben und preisen. Amen.